Ja, wir möchten heute Morgen Fortsetzung machen in unserem Thema Vorherbestimmung und eigener Wille. Ich darf ganz kurz zusammenfassen, was wir gestern angeschaut haben, denn die gestrige Stunde ist wirklich eine wichtige Grundlage, damit wir das ganze Thema in richtiger Weise auch einfassen oder einordnen können. Ich möchte es auch gerne bezeichnen mit einkreisen, denn es ist so, dass man das Thema wirklich ein bisschen einkreisen muss, damit man eine Ahnung hat, wo die Mitte ist. Wir haben gesehen, dass unsere Bibel bipolar ist, das heißt natürlich nicht doppelzüngig oder im eigentlichen Sinn widersprüchlich, sondern dass unser Gott seine Gedanken oft von verschiedenen Seiten her beleuchten muss, damit wir eine Ahnung haben, was eben der Kern der Sache ist. Und für mich war Sprüche 26, Vers 4 und 5, war für mich so wie ein Stück weit ein Durchbruch, um das zu erkennen, weil wir ja hier diese beiden extremen Aussagen haben, gleich nacheinander, die sich scheinbar widersprechen, aber mit denen Gott uns zeigen möchte, dass man es von zwei Seiten anschauen muss, damit man wirklich auch erkennen kann, was der Kern der Sache ist. Ich darf noch mal daran erinnern, da steht ja, antwortet dem Toren nicht nach seiner Narrheit, auf dass du ihm nicht gleich werdest. Da geht es darum, dass wir gerade in Bezug auf uns selbst aufpassen, nicht in dieses gleiche Fahrwasser hineinzukommen. Aber dann gilt es auch, die andere Aussage zu beachten, antwortet dem Toren nach seiner Narrheit, auf dass er sich in seinen Augen nicht weise dünkt. Es kann also sein, dass man zwischendurch einmal eine Antwort geben muss, wo der andere merkt, Moment, ich bin ja völlig auf dem Holzweg. Und beides muss beachtet werden und wir müssen in diesem Spannungsfeld leben, in diesem bipolaren Spannungsfeld. Und das zeigt uns auch, dass wir abhängig sind von der Führung des Heiligen Geistes. Er muss uns deutlich machen, durch die Verbindung, die wir mit ihm haben, was in welcher Situation dran ist. Es kommt also immer auch auf den Lebenskontext an, in dem man drinsteht und dass man da herausfühlen kann, was jetzt dran ist. Wenn jetzt zum Beispiel Jesus zu der Frau, die gesteinigt hätte werden sollen, zu ihr hat er ja gesagt, auch ich verurteile dich nicht. Und hat ihr da Vergebung zugesprochen. Oder die Frau am Jakobsbrunnen, der sagte, bietet er das Wasser des Lebens an, umsonst. Und macht aber beiläufig die Bemerkung, fünf Männer hast du gehabt und den Mann, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Er macht diesen Frauen überhaupt keinen Vorwurf. Währenddem er den Juden, die selbstgerecht sind und die ganz stark davon überzeugt bin, ich bin ein guter Mensch und Gott kann mit mir zufrieden sein, denen muss er in der Bergpredigt sagen, und wenn ihr nur schon eine Frau anschaut und sie begehrt, habt ihr im Herzen schon Ehebruch begangen. Das heißt, Jesus hat immer gespürt, in welcher Situation was gesagt werden muss. Wenn da ein Mensch ist, der von sich überzeugt ist, ich bin so gut und gerecht, dass ich vor Gott bestehen kann, diesem Menschen muss er ganz klar sagen, und nur wenn du schon einen Gedanken hast, hast du Ehebruch begangen und hast das Anforderungsprofil Gottes nicht erfüllt, um diesem Menschen in einen Prozess hineinzuführen, der eben deutlich macht, wir können aus uns selbst nie und nimmer den Anforderungen Gottes genügen. Wir sind völlig von seiner Gnade und Barmherzigkeit abhängig. Und eine Frau, die kurz vor der Steinigung ist, die Todesängste hat und realisiert hat, dass sie eigentlich völlig versagt hat, diese Frau, der muss er keine Vorwürfe machen, der muss er nicht mehr sagen, du bist eine elende Ehebrecherin, du bist der Hölle geweiht und so weiter. Nein, dieser Frau kann etwas ganz anderes sagen. Jesus hat immer darauf Acht gegeben, welche Situation ist und was die Menschen für Prozesse durchgelaufen sind. Das ist das Entscheidende. Wir können nur dann Vergebung aussprechen, wenn auch ein Schuldbewusstsein da ist. Ich kann nicht einem Menschen, der selbstgerecht ist und das Gefühl hat, er sei gut genug, kann ich nicht sagen, ja, Gott hat dir alles vergeben. Das ist ja richtig, auf Golgatha hat er uns vergeben, aber es braucht vorher gewisse Dinge, damit wir die Vergebung aussprechen können. Und deshalb brauchen wir dieses bipolare Schriftverständnis, wir brauchen diese beiden Seiten, um in den entsprechenden Situationen herauszufinden, was richtig ist. Heute Morgen geht es um den Willen und den Ratschluss Gottes. Wir wollen zwei Bereiche unterscheiden. Beim Willen Gottes unterscheide ich zwei Bereiche. Zuerst einmal der geoffenbarte Wille. Ich werde gleich noch erklären, um was es sich dabei geht, um was es sich dabei handelt. Und der geheime Wille Gottes. Warum unterscheide ich hier? Vorherbestimmung und Auserwählung gehören eindeutig zum geheimen Willen Gottes. Wer auserwählt ist und wer nicht, können wir erst dann vermuten, wenn eine mögliche Auserwählung durch das Bekenntnis sichtbar geworden ist. Als Saulus von Tarsus dabei stand, als Stephanus gesteinigt wurde, hat wahrscheinlich kein Geschöpf im ganzen Universum vermutet, dass dieser Saulus von Tarsus das auserwählte Werkzeug zur Verkündigung des Evangeliums wird. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt oder auch noch ein bisschen länger danach, war das völlig verborgen. Ich glaube, kein Engel, auch kein Petrus, niemand hat eine Ahnung gehabt, dass ausgerechnet dieser Saulus das Werkzeug Gottes wird zur Verkündigung des Evangeliums. Das war bis dato, bis zu diesem Zeitpunkt absolut geheim. Zuerst aber noch der geoffenbarte Wille Gottes. Alle offensichtlichen Willensbekundungen in der Bibel entsprechen dem geoffenbarten Willen Gottes. Also alle Gebote und Ordnungen gehören dazu. Also das sind die Willensbekundungen Gottes, kann man sagen. Die Gebote, die Gesetze, die Ordnungen Gottes, alle diese Dinge gehören dazu. Gott möchte, dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Gott möchte, dass wir nicht Ehe brechen. Gott möchte, dass wir nicht stehlen. Gott möchte, dass wir treu sind. Das sind alles Dinge, die wir wissen. Und das ist der ganz klare, geoffenbarte Wille Gottes. Und jedes Geschöpf tut gut daran, sich danach zu richten. Also jeder, der das erkennt und sagt, ich möchte das tun, tut auch gut daran, das zu tun. Das dann aber, wenn man das versucht zu befolgen, dass man dann in gewisse Prozesse hineinkommt, die uns zu erkennen geben, dass wir es aus eigener Kraft nicht können, das ist eine andere Sache, aber es löst eben einen Folgeprozess aus, der sehr, sehr wichtig ist. Die 10 älteren Brüder Josefs wussten durch ihr schlechtes Gewissen, dass der Verkauf des eigenen Bruders als Sklave nicht dem offensichtlichen Willen Gottes entsprach. Sie spürten, dass dies ein Vergehen ist, ja eine große Sünde. Zuerst wollten sie ja Josef umbringen. Wir kennen die Geschichte. Josef war einerseits ein bisschen der verwöhnte Sohn Jakobs. Ich will ein bisschen erläutern, warum er der verwöhnte Sohn Jakobs ist. Das hat auf der einen Seite natürlich damit zu tun, dass Josef der Erstgeborene seiner Lieblingsfrau Rahel ist. Wobei diese Rahel ist ein bisschen eine eigenartige Frau, als sie von zu Hause von Laban wegging, hat also die Rahel noch einen Götzen bei sich gehabt. Also wie geistlich diese Frau war, da habe ich so meine Zweifel. Auf jeden Fall muss sie sehr schön gewesen sein und Jakob liebte sie einfach über alles. Das ist sicher das eine. Aber wir müssen auch wissen, nachdem Benjamin geboren wurde, starb ja Rahel an den Geburtsschmerzen, an der Geburt. Und dann waren diese beiden Söhne, waren ohne Mutter. Und damals war ja diese Sippschaft eine große Sippschaft, die aus mehreren Zelten bestand. Und diese beiden jüngsten Söhne hatten also keine Mutter mehr. Und für Jakob war es natürlich naheliegend, diese beiden jüngsten Söhne, die müssen bei mir im Zelt aufwachsen. Das sind nicht alle Söhne Jakobs in seinem Zelt aufgewachsen. Natürlich, es hat mehrere Zelte rundherum gehabt und Simeon und Ruben und diese anderen, die waren in anderen Zelten. Als sie noch Jungs waren, waren sie natürlich im Zelten der Mutter Lea und den Mägden von Lea und Rahel. Jakob hat diese beiden jüngsten Söhne unter seine Fittiche genommen. Josef war immer so ein bisschen der Musterknabe Eigenschaft Josefs war, er hat immer ein bisschen getratscht und hat erzählt, was die älteren Brüder alles für dumme Sachen machen. Und dann kommt noch dazu, dass er Träume hatte, die ja wirklich sehr bedenklich sind. Und das Schlimme ist, er erzählt es noch den Brüdern. Man kann sich so richtig vorstellen, wie die Brüder so eine Wut im Bauch bekommen haben auf diesen Josef. Also stellen wir uns einmal vor, wir wären Simeon oder Ruben und denken, Mensch, der Kleine da, jetzt erzählt er uns, dass wir so Gaben sind, die sich dann mal vor ihm verbeugen müssen und so. Was ist das für ein hochmütiger Kerl? Und dass da eine Wut entsteht, kann man ja verstehen. Aber sie haben natürlich von Jakob auch ganz klar gewusst, einen Bruder umzubringen. Ich denke, dass sie unterrichtet wurden über die ersten Kapitel des Buches Mose. Also ich bin fast sicher, dass das Jakob seinen Söhnen erzählt hat, dass ein Brudermord etwas Fürchterliches ist und dass das von Gott natürlich auch total negativ gesehen wird. Das ist keine Frage, das wussten sie. Und jetzt kommt dieser Josef und sie sehen ihn von Ferne und sagen, oh, dieser Kerl, den müssen wir umbringen. Und dann hat Ruben sich dafür eingesetzt, nein, das können wir nicht. Oder er wollte ihn bewahren. Und Juda dachte, wir machen doch ein Geschäft, das wollen wir den Bruder umbringen, wir machen ein gutes Geschäft. Wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Also sie haben eigentlich gewusst, das, was sie tun, ist nicht gut. Und dann lesen wir in 1. Mose 42, 21, da sagten sie einer zum anderen, fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, aber wir aber hörten nicht darum, weil wir damals uns Schuld auf uns geladen haben. Darum ist diese Not über uns gekommen, denn sie leiden ja jetzt eine unsagbare Not. Es war also nicht der geoffenbarte Wille Gottes, dass die Brüder Josef verkaufen. In den Augen Gottes war es eindeutig eine Sünde, die er verurteilte. Aber das Geschehen entsprach seinem geheimen Willen, weil dadurch jeder Einzelne in eine Lebensschule und in einen Lernprozess hineingekommen ist. Die Brüder mussten durch ihre eigene Lebensführung erkennen, wohin der Neid führte und was für einen unsagbaren Schmerz sie ihrem Vater zugefügt haben. Ich glaube, es ist in 1. Mose 38, wo die Geschichte Judas erzählt wird, wie er ja seine beiden älteren Söhne verliert und er dachte, wenn ich den jüngsten Sohn auch noch dieser Tamar gebe, dann verliere ich den womöglich auch. Also Judas hat schwere Lebensführungen durchgemacht, er hat zwei seiner Söhne verloren und plötzlich merkt er, was er eigentlich seinem Vater Jakob zugemutet hat. Und er kommt in ganz wichtige Prozesse hinein. Und es wird ihm ein Bedürfnis, seinem Vater Jakob nicht noch mehr Schmerzen zuzuführen, als sie dann den Benjamin mit nach Ägypten nehmen mussten und Jakob schon Angst gehabt, jetzt verliere ich auch noch meinen zweiten Sohn von der Rahel. Da war es ihm ein Anliegen, nein, ich muss diesen Benjamin unbedingt wieder zurückbringen, ich kann das meinem Vater nicht zumuten. Er hat gelernt, aus der Liebe herauszuleben. Das ist ja das Ergreifende. Und weil er gelernt hat, aus der Liebe herauszuleben, deshalb konnte er vor den Josef treten und sagen, nimm doch mich als Sklave, aber lass du diesen Jungen wieder nach Hause gehen, sonst würde mein Vater, sein graues Haar würde in den Scheol, mit Kummer in den Scheol hinabgebracht. Und Josef brach bei dieser Rede, die aus der Liebe herauskam, zusammen. Brüder mussten zuerst Lernprozesse durchlaufen. Josef musste gedemütigt werden in Ägypten, dass er nicht mehr so hochmütig ist, so auf andere herunterschaut. Er musste den Weg eines Sklaven gehen. Dann musste er nochmal ins Gefängnis, unschuldig. Auch da durchlitt er viele Prozesse, die dazu führten, dass er ein weiser Herrscher in Ägypten wurde. Und Jakob, auch er wurde Lernprozesse durchgeführt. Er musste seinen Lieblingssohn, an den er so gehangen hat, musste er loslassen. Vielleicht hat er seinen Sohn, ist er mehr an seinem Sohn Josef gehangen als an seinem Gott. In 1. Samuel 2,29 lesen wir von Eli, dass er seine Söhne mehr geehrt hat als Gott. Das ist übrigens ein Problem, das Eltern immer wieder haben, Väter und Mütter, dass sie auf ihre Kinder so dermaßen stolz sind, dass ihnen ihre Kinder wichtiger sind als Gott. Und dann passieren manchmal ganz eigenartige Dinge in unserem Leben, die sehr, sehr schmerzhaft sind. Durch alle diese Prozesse haben die Brüder gelernt, hat Josef gelernt, hat Jakob gelernt. Alle kamen in reife Prozesse hinein und aus Juda wurde ein Mann, der für seinen Bruder in den Riss trat und aus Liebe zu seinem Vater seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen konnte. Damit kommen wir zum geheimen Willen Gottes. Die Vorherbestimmung. Der Verlauf der Geschichte Josefs war vorherbestimmt. Es entsprach dem Willen Gottes, dass Josef von seinen Brüdern verkauft wurde und nach Ägypten kam, um dort der zweite Herrscher zu werden, der Vizepharao. Das war allerdings sein verborgener und geheimer Willen. Dies wird dann auch an anderen Stellen deutlich. Ich lese zuerst einmal 1. Mose 45, Vers 5. Hier spricht Josef. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Jetzt sieht Josef sofort die Gefahr, dass sie total in Kummer hineinfallen, dass sie so zornig sind auf sich selber, dass sie nicht einmal sich selber mehr vergeben konnten. Diese Gefahr sah Josef sofort. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Und dann passiert ein paar Kapitel später, dass Jakob stirbt und die 10 Brüder denken, jetzt rächt sich Josef an uns. Jetzt rächt er sich, jetzt ist der Vater nicht mehr da, jetzt kann er uns völlig zur Schnecke machen. Immer noch diese Angst. Und dann sagt er in 1. Mose 50, Vers 20, ihr zwar hattet Böses gegen mich beabsichtigt, das ist Tatsache, das, was ihr gemacht habt, war böse, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Also, wenn was wirklich geschieht, entspricht auch das der Vorherbestimmung Gottes. Vor dem Geschehen gehört es zum geheimen Willen Gottes, sofern es Gott nicht prophezeit hat. Es ist natürlich so, dass Gott gewisse Dinge prophezeit hat, und die sind dann offenbar, zumindest für diejenigen, die die Prophezeiung verstehen. Die Offenbarung ist ja auch eine Enthüllung, eine Prophezeiung, aber viele verstehen sie nicht. Hier offenbart oder enthüllt Gott Geheimnisse, aber um diese Geheimnisse der Zukunft verstehen zu können, braucht es dann eine Offenbarung. Warum sage ich das so? Das Wort Offenbarung ist eben nicht ganz richtig. Apokalypse heißt eigentlich Enthüllung, das heißt Hinwegnahme einer Hülle. Man muss sich das so vorstellen, man hat irgendwie eine Figur, die ist eingehüllt mit einem Tuch, keiner hat eine Ahnung, was darunter ist. Jetzt zieht jemand dieses Tuch weg, die Hülle fällt weg, aber in dem Augenblick geht das Licht aus und es ist dunkel und man kann immer noch nicht sehen, was für eine Figur da ist. Und das Licht, das diese Figur beleuchtet, ist dann eben die Offenbarung, die der Geist Gottes denjenigen gibt, denen er es eben geben möchte. An dieser Stelle sehen wir, wie Gott in seiner Weisheit sogar die Möglichkeit hat, den eigenen bösen Willen der Menschen so in seinen Heilsplan zu integrieren, dass am Ende alles zum Guten gewendet werden kann. Das ist eines der größten Geheimnisse. Gott sieht, ich werde noch mehrere Beispiele bringen, er sieht die egoistischen, die bösen Gedanken der Menschen, und diese Gedanken, diese bösen Taten haben auch schweres Gericht zur Folge. Sie haben auch zur Folge, dass diese Menschen durch schwere Erziehungswege hindurchgehen, aber Gott ist in der Lage, trotz diesen bösen Gedanken auch etwas Gutes daraus zu machen. Und wenn wir das wirklich verstanden haben, dann haben wir auch einen wunderbaren Zutritt zu unserem Glauben oder zum Glauben generell. Warum sage ich das? Es kann sein, dass wir auf unser Leben zurückschauen und denken, ach, ich habe so vieles falsch gemacht. Im Beruf habe ich so vieles falsch gemacht. Ich habe in der Gemeinde habe ich so vieles verbockt. Mit meinen Kindern in der Erziehung, da habe ich einfach etliches falsch gemacht. Und heute leiden meine Kinder noch darunter, dass ich das gemacht habe. Und eigentlich ist mein Leben in vielen Teilen ein Scherbenhaufen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, zu unserem Gott zu kommen und zu sagen, lieber himmlischer Vater, hier hast du meinen Scherbenhaufen. Aber ich vertraue auf dich, weil du es in deinem Wort sagst, dass du aus diesem Scherbenhaufen das Beste machen kannst, dass du selbst aus meinen Fehlern noch das Beste machen kannst. Ich habe diese Fehler nicht absichtlich gemacht, es war Unwissenheit oder was auch immer, aber es war falsch und es ist viel Schaden entstanden, aber ich bin davon überzeugt, weil du es in deinem Wort sagst, dass du das Beste daraus machen kannst. In Jeremia 30, Vers 24 heißt es, nicht wendet sich die Glut des Zornes des Herrn, bis er getan und bis er ausgeführt hat die Pläne seines Herzens. Am Ende der Tage werdet ihr das verstehen. Jetzt versteht ihr das noch nicht. Also, wenn ich jetzt dieses Wort aus Jeremia 30, Vers 24 hätte man zu Juda sagen können, als er seinen zweiten Sohn verloren hat, nicht wendet die Glut des Zornes des Herrn, bis er getan hat, bis er ausgeführt hat die Pläne seines Herzens. Jetzt spürst du noch diese Glut des Zornes, jetzt spürst du noch dieses Gericht, jetzt spürst du noch diese schweren Erziehungswege, aber am Ende der Tage wirst du es verstehen. Nachdem er dann vor Josef tritt und diese ergreifende Rede hält, und dann kommt es, da dazu, dass er plötzlich seinen Bruder Josef erkennt und am Ende sagt Josef, ihr gedachtet es zwar böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Die Geschichte des verlorenen Sohnes zeigt uns zuerst einmal einen egoistischen Sohn. Der sich nicht um die Ratschläge und Gebote seines Vaters kümmert. Der sagt sich, ich will jetzt endlich das Erbe meines Vaters und dann will ich das Leben mal richtig genießen und ich will nicht immer diese Gebote hören und du sollst und du musst und so. Nein, ich gehe mal raus und will so richtig genießen. Und er zieht mit einem Teil des Vermögens des Vaters und verprasst dieses Vermögen mit den Huren. Lukas 15, Vers 30. Sein Handeln widerspricht dem geoffenbarten Willen des Vaters, das war klar, und auch Gottes. Doch Gott gebraucht seinen Umweg, um ihn nach Hause zu führen, und durch die Heimkehr erkannte der verlorene Sohn das Herz des Vaters, das voller Gnade und Erbarmen ist. Es ist ja interessant, in dem Augenblick, wo er bei den Schweinen ist und denkt, ja, also die Tagelöhner bei meinem Vater haben es viel besser als ich hier. Aber es ist mir natürlich ganz klar, wenn ich zurückkehre zu meinem Vater, dann kann ich nicht mehr Sohn und Erbe sein, das geht einfach nicht, das ist unmöglich. Aber wenn ich wieder Tagelöhner sein kann, dann geht es mir, dann habe ich wenigstens ein Bett und dann habe ich ein anständiges zu essen und so. Mein Bruder wird mich zwar verachten, aber ich kann wieder meinen Magen füllen. Und dann geht er zurück und stellt sich vor, ja, wenn der Vater mich sieht, dann wird er mir zuerst einmal die Leviten verlesen, wird mir eine Stammpauke halten und so weiter. So stellt er sich den Vater vor, weil er hat mir ja immer gesagt, was gut und was schlecht ist. Also wird er mir jetzt nochmal ganz klar sagen, also Sohn, was du dir da geleistet hast, du weißt, dass das total daneben war. Und dann kommt er und sieht den Vater. Der Vater eilt ihm entgegen, er so mit stinkigen Kleidern, die nach Schweine rochen. Ja. Und der Vater umarmt ihn und küsst ihn und sagt, zieht ihn ein neues Kleid an, schlachtet das gemästete Kalb und macht ein großes Fest, denn mein Sohn war verloren und jetzt ist er wieder gefunden. Und der Sohn ist überwältigt von der Gnade und Liebe des Vaters. Durch diese Wegführung erkennt der Sohn plötzlich, wie der Vater ist, wie sein Wesen ist. Und der zu Hause gebliebene Sohn, der sagt ja von sich, ich habe kein Gebot von dir übertreten, nicht eines. Aber er kann sich nicht freuen, dass sein jüngerer Bruder nach Hause gekommen ist. Ebenso entsprach es nicht dem geoffenbarten Willen Gottes, dass eine Frau Ehebruch beging. Und trotzdem geschah es, aus welchen Gründen auch immer, und sie wurde dabei ertappt. Ihr drohte die Steinigung und sie erlebte den unheimlichen Stress des bevorstehenden Todes und sie erkannte die Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Dieser ganze Ablauf entspricht dem geheimen Willen Gottes. Gott benutzt das egoistische, ungehorsame Denken des Menschen, das hat immer auch Konsequenzen, um seine Barmherzigkeit zu offenbaren. Dies bestätigt auch der Apostel Paulus, wenn er in Römer 11, Vers 32 schreibt, denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Es ist ja beim älteren Sohn, der zu Hause blieb, der offenbart auf der einen Seite, dass sein Leben nicht, oder sein Herz nicht gefüllt war mit Liebe, wenn nämlich der ältere Sohn, der zu Hause geblieben wäre, wirklich mit Liebe Gottes erfüllt gewesen wäre, dann hätte er gesagt, wunderbar, mein Bruder ist wieder zu Hause. Er hat eingesehen, was das für ein Leben ist. Nein, er ist egoistisch und denkt, für was habe ich mich eigentlich abgemüht? Er hat keine Liebe im Herzen, er ist stolz und er ist hochmütig und deshalb ist er in den Augen Gottes letztlich auch ein Ungehorsamer. Verstehen wir, wenn Gläubige ein sehr anständiges Leben führen und stolz darauf sind, und neidisch sind, wenn andere zum Beispiel zum Glauben kommen, die vorher ein Leben lang gesündigt haben und sagen, ja, denen gelingt jetzt alles und ich habe mich abgemüht seit 30 Jahren und bei mir läuft nichts und der geht auf die Straße und da kommen reihenweise Leute zum Glauben und so, warum gelingt dem alles? Und der hat so ein Leben geführt und ich mich so abgemüht habe, mir gelingt das nicht. Dann erkennen wir, dass wir eigentlich noch ähnlich sind wie der zu Hause gebliebene Sohn. Ich meine, der verlorene Sohn und der zu Hause gebliebene Sohn, das betrifft ja jeden in irgendeiner Weise, auch je nach Lebenssituation. Und aus dieser Erkenntnis, die jetzt auch der Apostel Paulus in Römer 11,32 darstellt, könnte man den gefährlichen Schluss ziehen und sagen, lasst uns egoistisch und ungehorsam handeln, damit wir danach auch die Barmherzigkeit Gottes erleben. Wer solche Schlüsse zieht, steht in der Gefahr, in ein sehr schweres Erziehungsleiden, Gerichtsleiden hineinzukommen. Und er steht auch in der Gefahr, dass vielleicht plötzlich kein Raum für Buße mehr da ist, wie das in Hebräer 12,17 beschrieben wird. Also, eine solche Überlegung wäre katastrophal. Das, was hier mit dem verlorenen Sohn passiert ist, ist natürlich ihm war es zu wenig bewusst. Natürlich wusste er, dass es nicht richtig ist in den Augen Gottes, aber er hat nicht gesagt, ich gehe jetzt hinaus zu den Huren, verprasse das Vermögen verprasse mein Erbe, weil ich ja nachher sowieso die Gnade bekomme. Diese Überlegung hat der verlorene Sohn nicht gemacht. Die Tatsache, dass Gott das Törichte der Welt auserwählt hat, gehörte lange Zeit zum geheimen Willen Gottes. Auch wenn wir es heute in der Bibel nachlesen können, so ist diese Tatsache auch heute noch vielen Menschen völlig verborgen. Nur wenige wissen, dass Gott das Schwache auserwählt hat. Für die Gläubigen ist das eigentlich erst seit dem 1. Korintherbrief so richtig offenbar. Ich lese 1. Korinther 1, 27. Da heißt es, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Manchmal hört man ja, oder man erlebt es selber, man arbeitet mit Gläubigen zusammen in der Gemeinde oder man hat vielleicht Gläubige in der Nachbarschaft oder am Arbeitsplatz und dann stellt man manchmal resigniert fest, also mit den Gläubigen zusammenzuarbeiten, das ist manchmal echt schwieriger als mit den Ungläubigen. Das ist echt schwieriger, echt problematischer. Ja, also die sind manchmal so selbstgerecht und die sind manchmal so kleinlich, so pingelig und so und schrecklich. Ja, man kann fast nicht atmen in der Gemeinschaft dieser Gläubigen. Wir müssen uns damit abfinden, dass Gott eben das Elende, das Schwache, das Törichte dieser Welt ausgewählt hat. Gott hat die ausgewählt, die eigentlich nicht unbedingt edel sind. Und das müssen wir manchmal im praktischen Alltag auch hart erleben. Das ist nicht so einfach. Also, wir sehen an dieser Stelle, wie Gott in seiner Weisheit sogar die Möglichkeit hat, den eigenen bösen Willen der Menschen, allerdings, ganz wichtig, nicht im Sinne von, ach, lasst uns böse sein, damit wir nachher die Barmherzigkeit erfahren. Das ist ganz gefährlich, habe ich schon mal gesagt. Aber wenn so wie der verlorene Sohn und die Ehebrecherin und so weiter den eigenen bösen Willen der Menschen so in seinen Heilsplan integrieren kann, dass er am Ende alles zum Guten wenden kann, so groß ist unser Gott. Jetzt gibt es aber auch Fälle, wo Gott etwas nicht gewollt hat und es trotzdem geschah. Eine ganz erstaunliche Aussage finden wir im Hebräerbrief, Hebräer 10, Vers 8. Hier lesen wir, vorher sagte er, Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht wurden. Ist schon etwas eigenartig. Im Gesetz lesen wir ja ganz klar, in 2. Mose bis 5. Mose, der Herr sprach und hat diese Gesetze alle angeordnet. Ja, warum hat er sie nicht gewollt? Hier zeigt uns die Bibel eine innere Schau Gottes, nämlich, ich persönlich brauche doch kein geschlachtetes Vieh. Ich persönlich brauche doch nicht, dass da Tiere für mich sterben. Das brauche ich doch nicht. Aber ich habe das trotzdem zugelassen, trotzdem angeordnet. Erstens einmal, damit die Menschen erkennen, ihre Sünden ziehen schwere Folgen nach sich. Das heißt, damit die Menschen kennen, ja, wenn ich sündige, dann braucht es ein Sündopfer. Das fördert also das Sündenbewusstsein. Und es gibt auch einen Schaden, wenn ich sündige. Also wenn ich sündige und ich ein Sündopfer darbringen muss, verliere ich etwas aus meiner Herde. Es entsteht ein Schaden und für diesen Schaden muss man gerade stehen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wusste Gott auch, mit diesen ganzen Schlachtopfergesetzen kann ich das eine große Opfer, mein großes Opfer, mein Lamm, kann ich darstellen. Johannes sagt, als er Jesus sieht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Das heißt, die ganzen Schlachtopfergesetze sind ein Schattenbild auf das eine große Opfer Gottes. Mit anderen Worten, hier sehen wir die Innenschau, dass Gott sagt, ich brauche doch das nicht. Und trotzdem habe ich das angeordnet oder zugelassen, dass es angeordnet wird, damit die Menschen in ein neues Bewusstsein hineinkommen, in Prozesse hineinkommen, die eben weiterführen. Also auch hier sehen wir, dass Gott gewisse Dinge offensichtlich nicht will, sie aber trotzdem zulässt, weil er damit seine geheimen Ziele erreicht. Es war nicht der offensichtlich geoffenbarte Wille Gottes, dass Hiob alles weggenommen wurde und über längere Zeit unter schweren Schmerzen zu leiden hatte. Gott sagte nicht zu Satan, ich will, dass du dem Hiob mal alles wegnimmst. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, hast du Acht gegeben auf mein Knecht Hiob? Gottesfürchtig, das Böse meiden und so weiter und so fort. Natürlich wusste Gott, wie Satan reagieren würde. Natürlich wusste er das. Und Satan, ja, kein Wunder, ist er so gottesfürchtig. Wie gut geht's ihm doch? Nimm ihm mal alles weg und dann wollen wir mal schauen. Und Gott sagt, gut, du hast die Erlaubnis. Es kommt wieder zu einer Begegnung. Und Gott sagt, hast du gesehen? Du hast ihm alles weggenommen und trotzdem steht er noch zu mir. Also ich rede jetzt im übertragenen Sinn. Ja, wenn du mal deine Hand an sein Fleisch rühren würdest, wenn es ihm dann mal richtig schlecht geht, körperlich, dann wollen wir noch schauen. Und auch dazu bekam Satan die Bewilligung. Also es entsprach dem geheimen Willen Gottes, dass Hiob diesen schweren Weg gehen musste. Warum entsprach das dem Geheimwillen Gottes? Erstens konnte Gott sich durch Hiob verherrlichen. Es wurde vor der ganzen Unsichtbarkeit offenbar, wie groß die Kraft Gottes ist, die in den Schwachen mächtig wird. Da ist ein Mensch, der ist fast am Verzweifeln, er hat Schmerzen am ganzen Körper, alles hat er verloren und er sagt immer noch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als Letzter über meinem Staub stehen wird. Wow, was ist das für ein Glaube? Und Hiob selbst, obwohl er keine Sünde in dem Sinn hatte, durchlief noch einmal gewaltige Lernprozesse. Am Ende konnte er sagen, vom Hörensagen hatte ich von dir vernommen, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen, ich verwerfe mein Geschwätz in Staub und Asche. Und trotzdem sagt Gott zu den Freunden, ihr habt nicht Wahres geredet über mich wie mein Knecht Hiob. Jedes Mal, wenn ich dieses Buch lese, bin ich zutiefst bewegt, wie einerseits, wie souverän Gott ist und wie Gott sich hier verherrlicht hat und Hiob ihn noch in Prozesse hineingeführt hat, die ihn noch weitergeführt haben. Und Hiob wurde ja auch zu einem wunderbaren Christusdarsteller, wie Christus als der einzig Unschuldige die ganze Schuld der Welt auf sich genommen hat. Und das Letzte noch in dieser Hinsicht. Ebenso hat Gott zu den Juden und Römern nicht gesagt, kreuziget meinen Sohn. Er hat nicht gesagt zu den Juden, ja, ihr müsst jetzt meinen Sohn kreuzigen, zu den Römern, ja, macht das mal endlich. Nein, nein, das hat er nicht gesagt. Diese Forderung kam aus den bösen Herzen der Geschöpfe, aus diesen dunklen Mächten der Unsichtbarkeit, aus den Juden, die Jesus gehasst haben, und die Römer, die wussten zwar nicht, wer das ist, aber sie haben sich ja lustig gemacht. Schaut mal den König der Juden an, das soll jetzt der König der Juden sein, haben sich lustig über ihn gemacht. Die Kreuzigung des Gottessohnes war eigentlich die allergrößte Sünde im gesamten Kosmos. Und gerade aus dieser unvorstellbaren Sünde hat Gott den größten Sieg aller Zeiten bewirkt. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 2,23, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Das ist ja der krasseste Gegensatz. Da ist abgrundtiefer Hass, Bosheit bis zum Letzten. Man hasst einen Unschuldigen, man hasst den Sohn Gottes und man macht das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Diesen einzig Gerechten schlägt man ans Kreuz und gerade da erringt unser Gott den größten Sieg in der ganzen Welt- und Heilsgeschichte. So und nur so ist unser Gott. Hier ist auch von einer Vorkenntnis Gottes die Rede. Wir werden dann in der letzten Stunde, morgen Nachmittag, werden wir dann das näher betrachten. Was bedeutet diese Vorkenntnis und was hat das für Auswirkungen gehabt auf die Heilsgeschichte? Sie zeigt uns das Vorherwissen Gottes und macht deutlich, dass er dies alles in seine Gesamtplanung mit einbezogen hat. Das Schlachtopfer seines Sohnes war der geheime und nicht geoffenbarte Wille. Er hat nicht gesagt, ich will, dass ihr meinen Sohn umbringt. Allerdings hat er es zum Beispiel in Jesaja 53 prophezeit. Aber diese Prophezeiung verstand eigentlich niemand. Also, ich glaube, nicht einmal die Jünger haben es verstanden. Jesaja 53, inwiefern Jesaja das Ausmaß dieser Aussage verstanden hat, das will ich offen lassen. Der Herr hat ihm vielleicht geoffenbart, dass das beinhaltet, das kann durchaus sein. Aber im Prinzip hat diese Vorhersage niemand verstanden und auch heute verstehen die orthodoxen Juden Jesaja 53 nicht. Sie sagen nämlich, Jesaja 53 ist, das sind wir, das Volk der Juden, die durch den Holocaust gegangen sind und weiß nicht was alles. Wir sind dieser Gottesknecht, der unschuldig leidet. So sehen Sie es. Wir wissen vom Neuen Testament, Jesaja 53 ist eindeutig der Christus. Da gibt es gar nichts zu rütteln. Also Gott hat zwar das ganz klar prophezeit, was da passiert mit seinem Sohn, und trotzdem verborgen gehalten. Trotzdem entsprach es seinem geheimen Willen. Aus allen diesen Gegebenheiten dürfen wir schließen, dass alles, was geschieht, letztlich dem geheimen Willen Gottes entspricht. Denn auch Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 29, werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Also, wenn ihr draußen einen Sperling beobachtet, wie er jetzt gerade von einer Katze gefressen wird, ist ein grausames Schauspiel, nicht ohne den Vater. Ohne die Zulassung Gottes fällt also kein Sperling auf die Erde. Und so geschieht auch den Menschen gar nichts ohne die Zulassung Gottes. Für diejenigen, die Gott lieben, gilt sogar, dass ihnen alle Dinge zum Guten zusammenwirken müssen. Paulus hat Gott geliebt und ihm musste es zum Guten zusammenwirken, dass ihn ein Engel Satans mit Fäusten schlug. Er hat ja gesagt, also nimm doch diesen Engel Satans weg und ich füge jetzt in Klammer ein, ich kann doch so nicht arbeiten für dich, steht zwar nicht in der Bibel, aber das war vielleicht seine Meinung, ich kann doch nicht so arbeiten für dich, und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Wenn Gott liebt und hasst. Eine etwas befremdliche Stelle begegnet uns in Römer 9, 12b bis 13. Hier lesen wir, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ich denke, wir alle wissen aus der Bibel, dass Gott die Liebe ist und dass Gott indirekt durch seinen Sohn Jesus Christus auch erwartet, dass wir die Feinde lieben. Wie kann also Gott hassen? Wenn Gott hasst, dann darf man das nicht mit der menschlichen Vorstellung von Hassen gleichsetzen. Göttliches Hassen ist ein Zurückstellen oder ein an die zweite Stelle setzen. Besonders deutlich wird das in Lukas 14, Vers 26. Da lesen wir etwas, was ja auf Anhieb überhaupt nicht mit unserem Bibelverständnis übereinstimmt. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber sein eigenes Leben, so kann nicht mein Jünger sein. Was? Lukas 14, 26. Kann das sein? Jetzt sagt uns die Bibel, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selber. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hasst nicht seinen Vater, Mutter, sogar die Frau. Die Frau sollte man doch lieben, die Kinder sollte man auch lieben, die Brüder sollte man lieben, die Schwestern sollte man lieben. Dazu aber sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Hier wird ganz klar deutlich, das göttliche Hassen ist an eine zweite Stelle setzen. Das ist nicht unser menschliches Hassen. Das heißt, an erster Stelle muss Jesus stehen, an erster Stelle steht nicht meine Frau, nicht meine Kinder, nicht meine Brüder, nicht meine Schwestern, nicht mein Vater, nicht meine Mutter, sondern nur Jesus. Und dann kommt an zweiter Stelle meine Frau, meine Geschwister und so weiter. Dass man Vater und Mutter nicht im menschlichen Sinne hassen soll, geht ganz klar hervor, auch aus Matthäus 19, Vers 19, wo es heißt, das haben wir gerade schon gelesen. Ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir haben es auch heute Morgen in der Andacht gehört, in der Losung. Offensichtlich hat Auserwählung und Vorherbestimmung auch etwas mit dem Lieben und Hassen Gottes zu tun. Denn Jakob wurde auserwählt, Jakob wurde vorherbestimmt, währenddem Esau nicht auserwählt und nicht vorherbestimmt wurde. Darum hat er Esau an die zweite Stelle gesetzt. Gott hat Jakob auserwählt, weil er ihn geliebt hat. Oder hat Gott Jakob geliebt, weil er ihn auserwählt hat? Je nach Auslegung ergeben sich andere Motive für die Auserwählung oder die Liebe Gottes. Sollte Gott Jakob auserwählt haben, weil er ihn geliebt hat, dann stellt sich die Frage, warum hat Gott Jakob geliebt und Esau zurückgestellt? Warum eigentlich? Am Wollen und am Laufen, am Wandeln, konnte es nicht gelegen haben, weil Paulus im gleichen Kapitel das Wollen des Menschen ausgeschlossen hat. Über die Motive Gottes, warum er auswählt oder eben nicht auswählt, können wir nur spekulieren. Ich habe am Sonntag über die Arbeiter im Weinberg gesprochen. Und da ist es ja so, dass der Hausherr geht hinaus auf den Markt und holt dann die Arbeiter morgens früh in seinen Weinberg und er sagt ihnen, ihr kriegt einen Denar für einen Tag Arbeit. Und die sagen, ja, okay, das ist gut und arbeiten den ganzen Tag. Dann holt er um 9 Uhr und um 12 Uhr und um 15 Uhr nochmal Arbeiter und denen sagt er, was recht ist, werde ich euch geben. Die haben keine Ahnung, wie viel sie bekommen. Und um 17 Uhr geht er nochmal hin und sagt, kommt zu mir in den Weinberg, ich gebe euch, was recht ist. Die arbeiten von 17 bis 18 Uhr und dann entsteht etwas ganz Erstaunliches. Die nur eine Stunde gearbeitet haben, werden zuerst gerufen, was für eine Ungeheuerlichkeit. Und dann gibt der Herr denen einen Denar. Einen ganzen Tageslohn für eine Stunde Arbeit. Es ist ja klar, dass die Arbeiter aus der ersten Stunde, sie sagen, so eine Ungerechtigkeit. Der Hausherr sagt, ich darf mit dem meinen machen, was ich will. Das heißt, wenn ich dem letzten 90 oder 95% zum Lohn, den sie verdient haben, dazu schenke, dann ist mir das erlaubt. Ich darf doch Geschenke machen, an wen ich will. Und er hat die letzten zuerst genommen und hat sie reich beschenkt. Das heißt, die haben kaum etwas gearbeitet und bekommen einen Riesenlohn. Mir ist bei dieser Geschichte ganz wichtig geworden, dass die letzten, die eingestellt worden sind, dass die den ganzen Tag einen riesigen Stress hatten, weil sie eben keine Arbeit fanden. Und ja, muss ich heute hungrig ins Bett? Abends gegen 5. Da verliert man die Hoffnung total und der Herr sieht diese armen Kreaturen, die da auf der Straße völlig verzweifelt und hoffnungslos hier schauen und erbarmt sich über die und sagt, die armen Kerle will ich beschenken. Er hat sie auserwählt, sich ihr erbarmt und sie beschenkt. Und in diesem Gleichnis sagt Jesus, viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Das heißt, die Auserwählten, das sind die Beschenkten. Und die Auserwählten arbeiten im Weinberg, ohne zu wissen, wie viel sie bekommen. Sie arbeiten im Glauben, im Vertrauen auf den Hausherrn, dass der das Rechte ihnen geben wird. Und dann treten sie vor den Herrn und sind völlig überrascht. Was? Ich, armer Kerl, der ich eigentlich viel zu spät aufgestanden bin und letzte Nacht durchgezecht habe und zu spät gemerkt habe, jetzt der geht vielleicht erst um 12 Uhr auf den Arbeitsmarkt, sucht verzweifelt nach Arbeit, findet nichts und denkt, was habe ich für einen Blödsinn gemacht, dass ich gestern durchgezecht habe. Das ist eine Interpretation von mir. Ob das so war, weiß ich ja nicht. Aber ich muss es manchmal ein bisschen ausmalen, damit wir eine Ahnung haben. Dann verzweifelt dieser Mensch. Und um 5 kommt noch einer und sagt, komm auch noch zu mir, arbeite mit. Vielleicht sah Gott im Voraus, dass Jakob zu den Törichten der Welt gehörte. Jakob ist wirklich ein schwieriger Mensch, ja. Also so ein schlauer Fuchs, der seinen Bruder betrogen hat, seinen Vater betrogen. Wobei den Bruder würde ich jetzt nicht unbedingt sagen betrogen, weil er hat ihm ja gesagt, verkaufen wir dein Erstgeburtsrecht, und dann hat sich Esau nicht dran gehalten, aber er musste ja dann seinen Vater betrügen, damit er ans Erstgeburtsrecht dran kam. Und er war ja auch ein schlauer Fuchs gegenüber Laban, und trotzdem wurde er von Laban über den Tisch gezogen. Also es war ein schwieriger Mensch, ja. Und er hat sich dann auch so an den Josef geklammert, hat ihm ein schönes Kleid gemacht. Er hat natürlich auch ganz schwere Erziehungsfehler gemacht. Jakob hat schwere Erziehungsfehler gemacht. Eine Möglichkeit wäre die Tatsache, dass Esau das Erstgeburtsrecht gering achtete und Gott das im Voraus gesehen hat. Diese vorausschauende Feststellung führte dann dazu, dass Esau von Gott gehasst und zurückgestellt wurde. Und wenn wir dies so sehen, dann hätte zwar das Wollen trotzdem eine Rolle gespielt. Esau war das Geburtsrecht egal, währenddem Jakob sich nach diesem Geburtsrecht sehnte. Er wollte es unbedingt, doch das Wollen war ja bei Paulus nicht das Entscheidende. Vielleicht sah Gott im Voraus, dass Jakob zu den Törichten dieser Welt gehört, und hat ihn deshalb auserwählt, zuerst geliebt und sein Leben so geführt, dass er eine große Sehnsucht nach dem Erstgeburtsrecht empfand. Tatsache ist auf jeden Fall, dass die von Gott Geliebten bei Zeiten gezüchtigt oder erzogen werden. Sprüche 3,12. Wen Gott liebt, den züchtigt er bei Zeiten, oder den erzieht er bei Zeiten. Das steht übrigens auch im Hebräerbrief. Währenddem bei den von ihm Gehassten die Rute gespart wird. Wer bei seinem Sohn die Rute spart, hasst seinen Sohn, heißt es in Sprüche 13,24. Das heißt, wenn Gott einen Menschen alles gelingen lässt, dem Esau ging es eigentlich ganz gut, der konnte jagen und der hatte Spaß am Leben und so, den hat Gott nicht erzogen, während den Jakob, der als Hirte, der das ganze Leben studierte, wie komme ich ans Erstgeburtsrecht, ich möchte das so gerne, aber es steht mir nicht zu, ich bin der Zweitgeborene. Ja, der hat auch gelitten, unter seiner ganzen Art, und Gott hat ihn in seine Erziehungsschule hineingebracht. Vielleicht entstand das Verlangen nach dem Erstgeburtsrecht durch die Züchtigung Gottes im Leben Jakobs. Gezüchtigt wurde er, weil er von Gott geliebt war, und das aufgrund seiner Auserwählung, die wiederum deshalb erfolgte, weil er zu den Schwachen und Törichten dieser Welt gehörte. Das Wollen des Jakob war nicht das entscheidende Kriterium für die Auserwählung. Diese Interpretation schildert aber nur eine Möglichkeit für ein Motiv Gottes in Bezug auf die Auserwählung. Letztlich dürften uns seine Motive verborgen sein. Auf jeden Fall hängen Auserwählung und Liebe Gottes zusammen. Ich habe schon ein bisschen überzogen, möchte aber noch einmal etwas noch kurz erwähnen. Der Ratschluss und die Vorherbestimmung Gottes in Römer 9,11 heißt es, auf das gemäß Auserwählung der Vorsatz des Gottes bleibe. Also, der Vorsatz bleibt aufgrund der Auserwählung. Ausschlaggebend war die Auserwählung. Für die Auserwählung war das Erbarmen Gottes. Also sein Erbarmen war ausschlaggebend für die Auserwählung. Und dann eben das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, auf das, dass er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Also Gott hat zuerst das genommen, was nichts ist, was eigentlich schlechter ist. Er hat im Prinzip das schlechtere Material gewählt, das Unedle. Und mit dem macht Gott Geschichte, auf das er alles, was etwas ist, zunichte macht. In Epheser 1 heißt es, und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens bewirkt. Der Ratschluss Gottes ist nicht veränderbar, er ist nicht ersetzbar und deshalb auch
wandelbar.
Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir über dein Wort nachdenken können und wir sehen so viele Aspekte in deinem Wort und kriegen viele Dinge auch manchmal nicht zusammen. Und es ist so schwierig, einfach ein klares Bild zu bekommen. Und schenk, dass wir dranbleiben, dass wir immer mehr über dein Wort nachdenken und dass wir so einfach auch zur Erkenntnis deiner selbst gelangen dürfen. Denn wenn wir dich erkennen, dann werden wir auch verwandelt in dein Bild und das möge mit uns allen geschehen. Ich danke dir jetzt für diesen Morgen und bitte segne uns alle jetzt auch an diesem Tag und auch alle unsere Lieben, besonders die, die in Nöten sind und die Schmerzen haben. Die wollen wir insbesondere deinem wunderbaren Vaterherz anbefehlen. Amen.